Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Ja, von all den vielen Tugenden, die es gibt, warum wird gerade das Geben so betont, dass so gesagt wird, das ist das, was entscheidet, ob jemand spirituell gesehen eine Chance hat. Warum ist das so wichtig? Wichtiger als viele andere Dinge, wichtiger oder grundlegender als Meditation und so weiter. Und um das klarzumachen, werde ich ein bisschen ausholen müssen. In einer ganz berühmten Lehrrede, wirklich berühmt, viele von Ihnen werden die kennen, hat der Buddha einmal gesagt, er sagte das so einer Versammlung von Mönchen, er sagte, so wie ihr Mönche, der große Ozean, nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Ja, das heißt, egal wo man Wasser aus dem Ozean schöpft, ob das jetzt an der spanischen Küste ist oder an der amerikanischen Küste, überall schmeckt der Ozean gleich, er schmeckt nach Salz. Und genauso kann man von der buddhistischen Lehre sagen, egal welchen Aspekt man sich jetzt rausgreift, ja, welche Methode oder welche der vielen, vielen Lehren, die es gibt, egal was man sich rausgreift, es hat immer mit Befreiung zu tun. Das ist das, worum es geht im Buddhismus, Befreiung. Ja, jede Lehre, jede Methode hat den Zweck, uns mehr und mehr zu befreien. Und zwar uns zu befreien von all dem, was uns bindet, ja, von all dem, was uns fesselt, was uns eng macht, was uns daran hindert, unser höchstes Potenzial tatsächlich freizusetzen, was uns daran hindert, unser reines, strahlendes, inneres Wesen aufleuchten zu lassen. Alles, was uns daran hindert, davon soll die buddhistische Übungspfad uns helfen, uns zu befreien. Na, und was uns da fesselt, ja, wenn man dieses Bild weiterverfolgt von den Fesseln, von dem Gebundensein, was uns da fesselt, ist alles Mögliche. Also ich werde gefesselt von Stolz, von Eifersucht, von Angst, von festen Meinungen, die sind besonders gute Fesseln. Aber die buddhistische Tradition von all diesen verschiedenen Fesseln, inneren geistigen Fesseln, unterscheidet die oder stellt die buddhistische Tradition drei Fesseln ganz besonders heraus, als drei ganz grundlegende Fesseln. Und das sind Gier, Hass und Verblendung oder Unwissenheit. Ja, das sind diese drei großen Grundfesseln. Manchmal werden sie auch Geistesgifte genannt. Gier, Hass und Unwissenheit. Und manche Menschen kennen vielleicht, ganz bestimmt kennen viele von euch, das tibetische Lebensrad, das heißt tibetisch, obwohl es eigentlich das auch schon zu Zeiten gab, bevor der Buddhismus in Tibet war. Das ist eine Zeichnung, die so ein bisschen darstellen soll, wie nach buddhistischer Ansicht unser Leben aussieht. Und es ist ein großes Rad, das sich unablässig dreht. Und in diesem Rad sieht man so, wie Menschen auf und ab gehen, in glückliche und in unglückliche Zustände. Ja, wie so eine Tretmühle, wie so ein Hamsterrad, was sich ständig dreht. Das soll dieses zyklische, sich wiederholende des Menschenlebens zeigen. Und in der Narbe dieses Rades, das, was dieses Rad ständig, beständig antreibt, das sind diese drei Gifte, symbolisiert durch drei Tiere. Ein Schwein, ein Hahn und eine Schlange. Und diese drei Tiere drehen dieses ganze Rad des Lebens an, also des Lebens im Sinne von einem begrenzten Leben. Und diese drei Fesseln oder diese drei Gifte sind miteinander untrennbar verbunden. Und das ist auch leicht nachzuvollziehen. Also wenn ich etwas begehre, und ich meine wirklich begehre, leidenschaftlich begehre, dann werde ich automatisch alles hassen, was sich mir in den Weg stellt, zwischen mich und diesem begehrten Gegenstand oder dieser begehrten Person. Und warum ich es begehre, ist, weil ich glaube, dass dieses Ding mich glücklich machen wird und dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich dieses Ding oder diesen Menschen besitze. Ja, das ist die Unwissenheit, die damit verquickt ist. Also wir haben Gier, Hass und Unwissenheit, kommen immer zusammen, kommen immer im Dreierpack sozusagen. Und was mit Gier gemeint ist in diesem Zusammenhang, ist nicht einfach gesunde Bedürfnisse. Ja, die haben wir ja alle und das ist auch vollkommen normal und gesund. Es sind nicht gesunde menschliche Bedürfnisse gemeint, sondern es ist etwas, man könnte sagen, etwas Neurotischeres gemeint. Etwas, was uns wirklich bindet, was uns fesselt, was uns eng fühlen lässt. Ja, es ist, als wollten wir uns selbst gewissermaßen größer machen, indem wir uns etwas von außen einverleiben. Ja, wir fühlen uns nicht, wir haben das Gefühl, wir müssen irgendetwas an uns ranziehen, begehren etwas, weil wir das brauchen für uns. Wir haben das nötig. Und es ist ganz ernüchternd, so das zu betrachten oder sich da selbst mal zu beobachten, wenn man in solchen Geistesverfassungen ist. Und dann sieht man, dass manche Dinge, wie zum Beispiel Liebe, was man Liebe nennt, manchmal gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat, jedenfalls nicht mit Liebe im buddhistischen Sinne. sodass das, was manchmal Liebe genannt wird, eigentlich eine sehr leidenschaftliche Liebe, vielmehr ein leidenschaftliches Begehren ist. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass man wirklich diesem anderen Menschen Glück wünscht oder Zufriedenheit, sondern man will ihn haben, man will ihn besitzen, man will ihn förmlich sich einverleiben. Das klingt ein bisschen extrem, aber ich finde, unsere Sprache, die bringt das manchmal auf ganz witzige Weise zum Ausdruck. Wenn Leute, das finde ich immer sehr amüsant, wenn Leute von ihrer anderen Hälfte sprechen, ja, in einer Beziehung. Also da ist irgendwie dieses, da habe ich mir jemanden einverleibt, das ist meine andere Hälfte oder gar meine bessere Hälfte. Oder diesen Ausdruck, ich habe dich zum Fressen gern. Ja, da kommt dieses sich einverleiben wollen ganz klar zum Ausdruck. Und das ist ein extremes Beispiel vielleicht, aber daran werden die Mechanismen von Begierde deutlich. Wenn ich etwas begehre, dann will ich es haben, weil ich es mir einverleiben möchte. Ich will es Teil von meinem Leben machen. Und wenn man noch tiefer hinschaut, noch mal ein bisschen tiefer schaut, dann kann man erkennen, dass diese Art von Begierde, also dieser Wunsch, sich etwas einzuverleiben, eigentlich dem Gefühl entspringt, nicht vollständig zu sein. Und das ist das Gefühl, dass ich nicht ganz bin, so wie ich bin. Irgendwie da fehlt was. Oder fast so ein Gefühl, da ist ein Loch, das will ich stopfen. Ob das jetzt mit einem anderen Menschen ist oder einer neuen Beziehung oder einer Tafel Schokolade. Und ja, Gier und auch andere Strategien sind Methoden zu versuchen, dieses Loch nicht mehr zu spüren oder dieses Loch zu füllen. Wir versuchen hier irgendetwas Festes und Haltbares zu bauen, was Bestand hat. Es ist so, als würden wir unser Ich, unser kleines, zartes Ich, als bedroht empfinden, als irgendwie unsicher, steht so in der Welt und ist nicht wirklich fest und unangreifbar. Und wir versuchen es fest und unangreifbar zu machen, ja, indem wir Dinge uns einverleiben, die uns helfen sollen, dieses Ich aufzubauen. Einerseits, indem wir alles von uns abweisen, was dieses Ich bedrohen könnte, andererseits, also Gier und Hass. Und darin liegt unser tiefstes Missverständnis als Menschen. Ja, das, was uns so viel Leiden bereitet. Nämlich der Glaube, wir hätten hier etwas Festes und Starres, was wir überhaupt beschützen müssten. Also das ist dieser Glaube, dass wir ein Ich hier haben. Natürlich haben wir ein Ich, eine Persönlichkeit, aber dieser Glaube, dass wir etwas Festes, ein festes Ich hätten, das feste Grenzen hat und irgendwie abgetrennt vom Rest der Welt existiert. Und das lehrt der Buddhismus, ist eine falsche Wahrnehmung der Realität. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Der Buddhismus lehrt, dass alle Dinge, alle Phänomene ständig im Fluss sind, ja, dass sie im unendlichen Raum ständig entstehen und vergehen, ja, dass ein ständiges Werden und Vergehen ist und dass alle Dinge sich gegenseitig durchbringen. Nichts entsteht vollkommen unabhängig von anderen. Das ist eine sehr ökologische Sichtweise, könnte man sagen. Also alles ist im Fluss, alles ist ein Entstehen und Vergehen, ein gegenseitiges Durchdringen und es gibt keine harten, festen Gegenstände, die separat vom Rest des Universums bestehen. Und auch wir als Menschen sind eben in unserem innersten Wesen nicht fest und starr, da ist kein fester Kern, der sich nicht verändert. Sondern da ist, wenn man sagen würde, worin besteht unser Kern, wenn man ein Bild verwenden will, könnte man sagen, in uns ist eine vollkommen offene Dimension, die keinerlei Grenzen, keinerlei Definitionen duldet. Eine vollkommen offene Dimension. Und manchmal wird das in bildlicher Weise ausgedrückt mit dem Bild eines vollkommen wolkenlosen blauen Himmels, der sich in alle Richtungen ausbreitet, ja, nach oben, nach unten, in alle Richtungen. Ein vollkommen ungetrübter blauer Himmel, das wird gesagt, ist die Natur unseres Geistes oder unseres Seins. Und wer das wirklich begriffen hat, ja, und ich habe das nicht begriffen, ich kann darüber reden, aber ich habe das nicht begriffen, ja, ich habe es vielleicht intellektuell begriffen. Aber wer das wirklich begriffen hat, also wer diese Wahrheit erkennt, wirklich erlebt, der erlebt keine Trennung mehr zwischen sich hier und dem Rest der Welt. Ja, die Vorstellung, selbst diese Begriffe von Ich und anderen lösen sich auf, die verlieren ihren Sinn. Ja, und so jemand ist ein Erleuchteter, so wird das im Buddhismus genannt. Manchmal wird diese Vorstellung, ja, diese Lehre, dass wir kein festes Ich haben, wird manchmal ein bisschen falsch aufgefasst, wenn man das so hört. Also manchmal wird es so aufgefasst, als ging es darum, so sein Ich irgendwie abzutöten oder zu verneinen. Ja, ich habe keine ewige Seele, fast so ein Wunsch, dieses Ich abzutöten. Und ich glaube, es ist viel hilfreicher zu denken, dass dieses Ich nicht fest ist, sondern dass es sich immer weiter ausdehnt, immer weicher wird, immer offener und durchlässiger, dass unser Ich, unser Empfinden von uns selbst immer durchlässiger wird. Also immer mehr wie dieser leuchtend klare blaue Himmel.